Ja, liebe Geschwister im Herrn, wie wunderbar es ist, dass wir dieses kraftvolle, kostbare Wort Gottes haben dürfen. Und was für ein schönes Lied vor einer Predigt, gerade auch zu dem Thema, das wir heute behandeln wollen. Wir haben uns ja an diesem Wochenende mit dem Thema Mystik beschäftigt, mit einer falschen Frömmigkeit, die heidnisch ist, die in der katholischen Kirche kultiviert wurde und die letztlich darauf hinausläuft, ja, zu schauen, zu spüren, zu fühlen, anstatt zu glauben. Da geht es darum, wie können wir mit Gott Gemeinschaft haben, mit Gott in Verbindung sein. Die Mystiker sagen, wenn wir uns selbst vernichtigen durch Askese, unser Eigenleben töten, dann können wir Gott gleich werden, dann können wir uns emporschwingen zu Gott und Gott schauen und uns mit Gott verschmelzen. Das ist, wie wir gestern schon gesehen haben, ein teuflischer Irrtum, eine ganz schwerwiegende Irrlehre und Verführung, die uns von dem biblischen Glauben wegführt. Und heute Morgen wollen wir einfach einmal uns auch tiefer vom Wort Gottes her anschauen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem biblischen Glaubensweg und diesem Schauensweg, den die Mystik uns anbietet. Schauen oder Glauben, so ist das Thema heute Morgen, der biblische Glaube und die trügerische Religiosität der Mystik. Und ich denke, es ist für uns alle gut, dass wir uns immer wieder einmal bewusst machen, worauf beruht eigentlich unsere Beziehung zu Gott nach den Gedanken Gottes. Ja, es ist schon angeklungen. Ich möchte beginnen, wenn ich einfach mal mit Hebräer 11 diesen grundlegenden Aussagen über den echten Glauben, so wie Gott ihn möchte, uns wieder vor Augen zu führen. Hebräer 11 ab Vers 1 zunächst einmal. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Und dann lesen wir den Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und dann vielleicht noch einmal zur Veranschaulichung, Vers 27 in demselben Kapitel, da heißt es, durch Glauben verließ er, nämlich Mose, Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Da haben wir dieses Thema Glauben und Schauen schon eigentlich angerissen. Ja, was ist die Herausforderung unseres Lebens? Was ist die Ordnung Gottes, dass wir in Beziehung zu Gott treten? Nun, wir wollen uns erinnern, dass die Bibel ganz klar lehrt, der Mensch, der natürliche Mensch, ist getrennt von Gott. Er ist tot in Übertretungen und Sünden. Er ist blind. Geistlich blind, unfähig, den heiligen Gott zu sehen. Wir wissen, das war einmal anders. In 1. Mose 2 sehen wir diese herrliche Szene, dass Gott mit den Menschen wandelt, mit ihnen redet. Der Mensch als das höchste Geschöpf Gottes auf der Erde durfte Gott schauen und durfte mit Gott vertrauten Umgang haben, bevor er in Sünde fiel. Aber mit diesem schrecklichen Moment, wo der Mensch sich der Verführung der Schlange geöffnet hat, sein zu wollen wie Gott und ungehorsam wurde und diese Vertrauensbeziehung zu Gott zerbrochen hat, mit dem Moment wurde der heilige, ewige Gott unsichtbar für den Menschen. Umgekehrt muss man sagen, der Mensch wurde blind für Gott. Er war verfinstert in seinem Verstand und in seinem Herzen. Wir haben das gestern gelesen, was der Epheserbrief so ganz offen und wenig schmeichelhaft über den natürlichen Menschen zu sagen hat. Er kann Gott nicht erkennen. Er ist verfinstert. Und deswegen ist es ganz klar, der natürliche Mensch kann niemals zu dem wahren Gott der Bibel kommen auf dem Weg der Mystik, auf dem Weg der Meditation, der Bewusstseinsveränderung, der Askese, der Selbstzerquälung und Selbstertötung. Er kann überhaupt nicht zu Gott kommen. Die Sünde schließt ihn aus der Gemeinschaft mit Gott vollkommen aus. Und deswegen gibt es nur einen Weg, mit diesem Gott in Gemeinschaft zu kommen, und das ist über Jesus Christus, den wunderbaren Sohn Gottes, der unsere Schuld und Sünde weggenommen hat und damit auch allen, die an ihn glauben, diese Trennlinie, diese Hülle, die sozusagen uns von Gott trennt, die Sünde und die Schuld wegnimmt. Sodass eine Gemeinschaft mit Gott möglich ist für den, der wirklich zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist. Jemand, der nicht über Jesus Christus kommt, der landet nicht bei dem lebendigen Gott, sondern bei dem Gott dieser Welt, bei dem Satan. Und der betrügt ihn nach Strich und Faden. Und das ist die traurige Geschichte der verschiedensten Mystiker des Heidentums. Ich habe ja gestern schon kurz erwähnt, dass ich viele dieser mystischen Richtungen ausprobiert habe. Ich habe Zen meditiert und Yoga betrieben und alles Mögliche und auch die Literatur studiert. Diese Menschen machen oft herzbewegende und schwindelerregende Erfahrungen, Erlebnisse, in denen sie meinen, sie seien im Paradies und die Geheimnisse der Schöpfung seien ihnen aufgeschlossen. Aber das sind Truggespinste des Teufels. Genau dasselbe erleben auch Drogensüchtige, wenn sie im Drogentrip sind. Und wenn sie wieder aufwachen, dann ist alles so elend und noch elender wie vorher. Also das ist ein falscher Zugang zu Gott, der letztlich zum Satan führt und nicht zu dem Gott der Bibel. Alleine der Glaube und alleine Jesus Christus kann uns den wahren Zugang zu dem wahren Gott geben. Und das möchte ich noch einmal auch von der Lehre her deutlich machen. Es könnte ja wirklich so sein, dass wir nun als Menschen, als erlöste Menschen, Gott schauen könnten. Aber Gott hat es nicht so vorgesehen. Wir müssen bedenken, wir haben immer noch unser Fleisch an uns. Das ist auch so ein Irrtum dieser Mystiker, dass sie meinen, sie könnten im Fleisch perfekt und vollkommen sein vor Gott, so wie Gott selber. Sie könnten sich selber veredeln. Und die Bibel sagt, wir haben dieses Fleisch, diese sündige Wesensart an uns, bis unser Leib von uns weggenommen wird, bis wir sterben oder bis wir verwandelt werden. Und erst, wir können Gott erst schauen, wenn wir verwandelt sind. Das ist dieses einfache und klare Wort im ersten Johannesbrief. Wollen wir doch auch gleich mal lesen. 1. Johannes 3, ab Vers 1 lese ich mal. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn sehen, nicht wir sehen ihn. Ja? Das ist genau der Punkt, dass wir eigentlich da eine heilsgeschichtliche Ordnung haben, die wir nicht überspringen können durch fromme Bemühungen, durch religiösen Betrug. Solange wir im Fleisch sind, werden auch wir Gläubige Gott niemals schauen. Die Bibel sagt, der unsichtbare Gott, den niemand schauen kann, kein Mensch je gesehen hat, noch sehen kann. Und es bleibt so. Auch von dem Herrn Jesus lesen wir etwas ganz Interessantes im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel. Da geht es auch um den Glauben. Ich lese vielleicht mal den ganzen Abschnitt ab Vers 6 bis Vers 9. Eine ganz wichtige Wahrheit, die uns auch dieser Auftrag des Glaubens statt Schauens verdeutlichen kann. Der Apostel Petrus spricht von den Anfechtungen in dieser Zeit und von der kommenden Herrlichkeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Also auch hier wieder eine ganz klare Ordnung. Wir sehen Jesus Christus jetzt nicht. Das ist Absicht. Das will der Herr Jesus auch gar nicht anders. Ja? Und dann gibt es aber die Leute, die sagen, aber ich habe Jesus doch gesehen. Ich war ja in der Pfingstbewegung. Dort gibt es eine Menge Leute, die haben Visionen von Jesus gehabt. Da gab es einen Irrlehrer namens Kenneth Hagin, zu dem ist Jesus ans Bett gekommen und er hat ihm erklärt, wie er den ersten Korintherbrief verstehen soll. Ja? Und dann liest man natürlich sowas als Pfingster und denkt, oh, direkt inspirierte Erklärung, da muss ich jetzt aber aufpassen. Nur wenn man ein paar solche Berichte gelesen hat, dann staunt man darüber, dass bei den einen dieser Jesus zum Beispiel blond war und 1,90 und beim anderen braunhaarig und untersetzt und 1,70. Und dass es über alles ganz anders war. Genauso diese falschen Lügenberichte vom Himmel, die diese Leute scharenweise von sich geben und von der Hölle. Es ist jedes Mal, widerspricht sich's und ist völlig anders. Ja? Und dann müssen wir uns daran erinnern, das ist alles Lüge und Trug. Genauso habe ich gestern erwähnt, in vielen Visionen von Jesus, die da bei den Pfingstlern und anderen Schwärmern gehandelt werden, da tritt dieser Jesus auf als blutender, gekreuzigter, der am Kreuz vielleicht sogar noch hängt oder als jemand, der die Dornenkrone trägt oder als Baby auf dem Arm der Maria. Und wir können ganz klar sagen, niemals ist das der echte Herr, der diesen Leuten erschienen ist. Ja? Der Herr Jesus ist verherrlicht zur Rechten Gottes. Er blutet nicht mehr, er hat keine Dornenkrone mehr. Und wie er wirklich ist, jetzt ist, das zeigt uns Offenbarung 1. Ja. Also diese ganzen Geschichteschauungen sind falsch, sind Fälschung. Das kann ich ganz klar sagen, weil in 1. Petrus steht, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt in dieser Heilszeit nicht seht. Ja? Und da tritt etwas ein, dass nämlich unser Fleisch im Grund diese Einschränkung des Glaubens überschreiten will und umgehen will. Weil das ist interessant, der Geist, der wiedergeborene Geist, unser menschlicher Geist, der erneuert wurde und der Geist Gottes in uns, er liebt den Glauben, er ist völlig einverstanden und zufrieden damit, jetzt zu glauben und noch nicht zu schauen. Glauben, wir haben es in Hebräer 11 gelesen, das bedeutet im Grund blindes Vertrauen. Ja? Vertrauen auf die Wortoffenbarung, die Gott uns hier in dieser Welt gegeben hat. Gott offenbart sich in erster Linie durch sein Wort, hier, heute. Ja, wir können nur erkennen, wer Gott ist, was er uns zugesagt hat. Wir können nur erkennen, was der Herr Jesus Christus für uns getan hat, durch die Bibel. Ja, wir waren nicht dabei, als der Herr starb am Kreuz. Ja, wir können diesen Bericht nur hören und können glauben, jawohl, Jesus Christus starb auch für mich, auch für meine Schuld. Und das ist es, was uns rettet. Dass wir auf das Wort hin vertrauen, nicht auf Schauen und Spüren und Fühlen. Ich war als Pfingstler, habe ich eine Zeitschrift gelesen von den sogenannten Geschäftsleuten des vollen Evangeliums, eine sehr betrügerische Vereinigung von Pfingstlern, die viel Unheil angerichtet haben. Und damals im Nachhinein gesehen, das war eine super interessante Lektüre für mich damals, ja, wie die Leute zum Glauben kamen. Aber im Rückblick muss ich sagen, die haben immer nur gesehen und gespürt, und geschaut. Die haben Engel gesehen, die haben Kräfte gespürt, die haben Wunderheilungen erlebt. Keinen einzigen Bericht habe ich in Erinnerung, dass jemand gesagt hätte, ich habe die Bibel gelesen und ich wurde überführt, ich bin ein Sünder vor Gott und ich brauche Jesus Christus als meinen Retter. Nirgends, ja. Engel, falsche Jesusse, Visionen, Gefühle, Kraftdurchströmungen, das war alles, was sie anzubieten hatten, was sie angeblich zum Glauben geführt hat. Ja. Und dann lesen wir aber in Römer 10 etwas ganz anderes. Da lesen wir nicht, der Glaube kommt aus den Visionen, sondern da lesen wir, der Glaube kommt aus dem Hören auf Gottes Wort. Es gibt keine andere Grundlage für echten Glauben als das Bibelwort. Und es ist ja interessant, die Mystiker, die verwerfen letztlich alle das Bibelwort und werten es ab und setzen es beiseite. Ein solcher Mystiker hat einmal erklärt, nun, wisst ihr, wenn man mit dem Bräutigam schon die ganze Zeit umgehen kann, dann muss man doch nicht seine Liebesbriefe lesen. Sprich, ich bin schon so im innigen Umgang mit Jesus selbst und kann ihn sehen, ich brauche die Bibel nicht mehr lesen. Das ist hinter mir, das war Kleinkinderkram. Und das ist diese teuflische Verführung, dieses Mehrsein wollen als der normale Christ dieses höher auf höhere Ebenen steigen wollen, als das, was uns Gott für diese Weltzeit schlicht und einfach verordnet hat. Wir brauchen nämlich hier auch ein Stück Demut. Wir brauchen Abhängigkeit von Gott. Wir sind noch nicht vollkommen, sondern sind äußerst unvollkommen. Und daran ist genau dieses Fleisch schuld, das wir noch an uns haben. Ja? Dem Geist nach sind wir vollkommen. Der neue Mensch ist vollkommen und ist gemacht nach Gott, nach Christus. Aber wir haben eben auch noch das Fleisch an uns. Ja? Und das heißt, wir müssen in Niedrigkeit wandeln. Wir sind noch nicht im Himmel droben. Wir können nicht eigenmächtig in den Himmel fliegen. Und das wollen die Mystiker. Die wollen diese Stufe des Glaubens, wo wir hier auf der Erde in mancherlei Prüfungen und Anfechtungen blind vertrauen dürfen und müssen. Die wollen sie überspringen und sagen, ich kann aber schon jetzt schauen. Ich kann schon jetzt mit Gott eins werden. Und das ist ja etwas, das werden wir nie in dem Sinn, wie die Mystiker es predigen, erleben. Ja? Der Mystiker sagt, ich verschmelze mit Gott. Gott und ich, wir sind eine Person, wir sind eine Sache. Und das ist teuflischer Wahn. Ja, das ist uns nie, nie und nie verheißen. Selbst in der ewigen Herrlichkeit wird immer der personale Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, das wird unterschieden sein von den Kindern Gottes. Ja, auch der Herr Jesus als der erstgeborene Sohn wird immer diesen Vorrang der Herrlichkeit haben vor all den anderen Söhnen Gottes in Christus. Das ist selbstverständlich für jeden, der die Bibel liest und ernst nimmt. Wir werden nie verschmelzen mit Gott, wir werden nie selber Götter sein, sagt die Bibel nie, auch nicht von unserer Vollendung. Wir werden Kinder Gottes sein, ja? Und es ist herrlich, es gibt nichts Herrlicheres, aber wir werden immer noch diese Grenze haben. Und diese Grenze wollen die Mystiker überspringen und selber werden wie Gott und sich selber zu Göttern machen. Und das ist der Weg des Satans. Das muss uns ganz klar sein. Der Satan hat gesagt, ich will mich Gott gleich machen. Ich will auf den Götterberg steigen. Ja? Und das sind diese Zusammenhänge, die wir beachten müssen, damit wir nicht durch falschen religiösen Eifer, durch Erkenntnissucht und Neugier letztlich in eine Falle kommen. Ja? Es ist auch so, dass wir diesen Weg des Glaubens in Demut gehen, weil uns viele Dinge nicht geoffenbart sind. Da gab es eine ganze Reihe von Leuten, Jakob Böhme zum Beispiel und Michael Hahn, der schwäbische Pietist, die wurden vom Teufel verführt, weil sie mehr wissen wollten. Der Jakob Böhme, dem hat der Satan eine Vision gegeben. Da hat er gesagt, ich selber war bei der Schöpfung dabei und habe alles gesehen, wie Gott alle Dinge geschaffen hat. Die Kräfte, ich habe sogar gesehen, wie Gott selber Vater, Sohn und Heiliger Geist wurde. Ja. Teuflischer Wahn. Das hat er nie gesehen, sondern er hat ein Trugbild gesehen, so einen Trugfilm, den ihm der Satan hat ablaufen lassen in so einer Ekstase. Ja. Aber man will nicht sich mit dem zufrieden geben, was geschrieben steht. Was weißt du und ich von der Schöpfung? Genau das, was in 1. Mose und in der Bibel geschrieben steht. Mehr wissen wir nicht, mehr werden wir auch nicht wissen, bis wir in der Herrlichkeit sind. Aber dann gibt es die Leute, die wollen mehr wissen. Und dann gibt es dann die falschen Propheten, ein Jakob Lorber, ein Jakob Böhme, die haben scheinbar mehr geschaut von den Geheimnissen Gottes, als was bloß in der Bibel steht. Ihr Lieben, wenn wir demütig sind, dann wissen wir, das, was in der Bibel Gott von sich geoffenbart hat, das ist uns schon zu hoch und zu viel. Das werden wir nie ausschöpfen. Selbst der belesenste und eifrigste Gläubige, der 80 Jahre studieren darf, wird es nicht ausschöpfen. Versteht ihr? Was wollen wir denn mehr wissen? Wir sollen nicht mehr wissen, wir sollen Gott lieben, ihm dienen und auf die Herrlichkeit warten, die ganz sicher einmal für jeden wahren Gläubigen kommen wird. Und dann kommt auch die Enthüllung, dann werden wir alle Dinge wissen und sehen, in unserem Leben, in der Welt und so weiter. Wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen auf eine herrliche und wunderbare Weise, aber jetzt noch nicht. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo Gott möchte, dass wir vertrauen, glauben, dem Wort glauben, uns an dem festhalten, was geschrieben steht und nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Und das ist die Prüfung. Das ist die Prüfung, ob wir glauben oder schauen wollen, ob wir diesen Weg der Demut, diesen Weg des Harrens ergreifen wollen oder ob wir in Versuchung sind, etwas zu überspringen. wir hören Gott auch nicht. Das ist auch so eine Sache, ja. Bei den Pfingstlern und bei den Mystikern, die hören Stimmen. Ja? Die sagen, Gott hat heute Morgen zu mir geredet und hat zu mir gesagt, ich soll das und das tun. Ja? Nicht beim Bibellesen, nein, nein, beim Träumen und ekstatischen Zungenreden hat plötzlich eine Stimme sich gemeldet und die haben geglaubt, das ist die Stimme Gottes. Ja? Aber wir dürfen auch wissen, Gott redet zu den Gläubigen durch sein Wort und alles andere ist äußerst gefährlich. Ja? Gott redet auch nicht zu uns durch Träume und Visionen, obwohl Gott es zu manchen Propheten und den Aposteln sehr wohl zu seiner Zeit getan hat. Sondern Gott redet zu uns durch das nüchterne Zeugnis des Heiligen Geistes in unserem Geist und der Heilige Geist verwendet dazu das geschriebene Bibelwort. Und das reicht völlig aus. Ja? Wir können ein wunderbares Leben in der Abhängigkeit vom Herrn führen, die Werke tun, die Gott im Voraus für uns bereitet hat, ohne Visionen zu sehen und Stimmen zu hören und Träume zu haben. Ja? Sondern ganz einfach, indem wir kindlich dem Zeugnis des Geistes folgen und dem Wort Gottes folgen, das der Geist Gottes in unserem Leben anwendet. Und das ist dieser nüchterne Weg des Glaubens, der uns gewiesen ist. Und das wollen wir auch nochmal beachten, dass auch der Apostel Paulus, der zu einer festgesetzten Zeit tatsächlich im dritten Himmel war, das ist so eine Stelle, die die Mystiker gerne benutzen, um zu sagen, der Apostel Paulus war doch auch ein Mystiker, ja, der war doch auch schon im dritten Himmel. Ja. Aber genau dieser Apostel Paulus sagt etwas sehr Nachdenkenswertes über unseren Glaubensweg, auch das wollen wir nochmal miteinander lesen. Vers 13 in 2. Korinther 4. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Und dann Vers 18, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und dann Vers 5 im nächsten Kapitel folgende. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Also auch der Apostel, der den Herrn zu einer Zeit gesehen hat, der im dritten Himmel war, er sagt, ich schaue noch nicht, ich bin noch nicht daheim. Ich weiß ganz genau um diese Ordnung Gottes und ich halte mich auch dran. Ja? Wir schauen auf das Unsichtbare, wir vertrauen und das ist genau der Punkt. Gott ist für uns immer noch unsichtbar, auch für Erlöste. Aber er hat sich geoffenbart im Wort. Und nun nehme ich das Wort und da kann ich Gott schauen. Ja? Ich kann die Herrlichkeit Gottes schauen in seinem Wort, aber noch nicht in der Wirklichkeit. Das ist der Unterschied. Ja? Und ich darf wissen, das, was das Wort Gottes sagt, das weiß ich so gewiss, als würde Gott vor mir stehen. Ja? Dass Gott barmherzig und gnädig ist, geduldig und von großer Güte, das kann ich so fest behaupten, wie nur irgendjemand etwas behaupten kann von jemandem, den er 50 Jahre kennt. Ja? Ganz einfach, weil Gott in seiner Selbstoffenbarung zuverlässig und wahr ist. Was er von sich selber bezeugt hat und sagt, ist 100% wahr. Darauf kann ich gehen, obgleich ich Gott noch nie gesehen habe. Darin besteht biblischer Glaube. Die Zusagen, die Gott mir gibt, die Aussagen, die Gott macht über den Herrn Jesus, über sein Opfer, über seine Herrlichkeit, über seine Mittleraufgabe, das darf ich alles nehmen und mein ganzes Leben darauf setzen. Das tun wir ja alle, wenn wir an den Herrn Jesus glauben. Ja? Wir vertrauen darauf, dass diese Zusagen Gottes wahr sind und wir werden nicht zuschanden werden mit diesem blinden Vertrauen. Ja? Aber diejenigen werden zuschanden werden, die auf ihre Sinne schauen, die schauen, fühlen und spüren wollen. Und das ist genau die Schiene, in der der Teufel eine falsche Religion, ein falsches Christentum aufzieht. Das ist in der Pfingstbewegung so, wo es eben um Visionen, um Prophetien, um Träume, um Eingebungen, um Zungenreden geht und wo ganz oft das Spüren der Schlüssel ist. Ja? Da hat man dann Segnungen gehabt und dann ist man immer zu dem hingegangen, der angeblich der Vollmächtigste war. Ja? Das ist ja auch schon eigentlich ein Trauerspiel, ja? Weil wenn der Segen von Gott erwartet wird, dann ist es ja egal, wer einem die Hände auflegt. Aber bei den Pfingstern war das gar nicht egal, sondern du bist immer zum Oberpropheten hin gepilgert. Und dann gab es eine Durchströmung, ja, wie so ein elektrischer Strom. Da rieselte dann manchmal was. So, und dann, oh, jetzt ist was passiert. Jetzt habe ich es gespürt. Ja? Wisst ihr, wenn Gott uns segnet, dann spüren wir das in der Regel gar nicht. Ja? Da rieselt nichts. Ja? Da fließen keine Ströme von elektrischer Kraft. Das ist in aller Regel ist es einfach ein Zeichen, dass da was ganz Falsches am Wirken ist. Ja? Sondern Gott gefällt es, an uns zu wirken im Verborgenen. Ja? Wir merken zum Beispiel auch die Wiedergeburt nicht. Ja? Das war auch so eine Verführungsgeschichte, da die Martha Basilea Schlink, ich war ja auch mal bei den Marienschwestern ein Anhänger, ja, eine ganz mystische, verführerische Gruppe. Und die hat zum Beispiel großartig erklärt, nachdem sie, was weiß ich, 30, 40 Jahre schon da im Glauben so weit fortgeschritten war, da hat sie es erleben dürfen, dass Gott sie versiegelt hat mit dem Heiligen Geist. Ein Engel kam und hat ihr irgendein Siegel aufgedrückt. Ja? Und das ist genau dieser Gegensatz zwischen Schauen und Glauben. Ja? Die Bibel sagt, jeder Gläubige ist bei der Wiedergeburt versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Epheser 1. Ja? Das ist passiert. Hat niemand von uns je gespürt oder gesehen. Das ist passiert bei der Wiedergeburt. Aber der Schwärmer sagt, nein, nein, das ist die 95. Stufe auf dem Weg zur Vollkommenheit. Und da musst du ganz lange warten und asketisch sein und irgendwann mal wird dir das gewährt, dass du versiegelt wirst. Ja? Genauso die biblische Geistestaufe passiert bei der Wiedergeburt. Das spürt auch kein Mensch. Ja? Dass er mit dem Geist in den Leib hineingetauft wurde, 1. Korinther 12, Vers 13, passiert bei der Wiedergeburt, ist völlig unspürbar. Ganz unspektakulär. Ja? Aber wirksam. Ja, plötzlich siehst du, ja, die Menschen sind ja meine Schwestern und Brüder und ich gehöre mit ihnen zusammen. Die Auswirkungen merkt man, aber nicht den Vorgang. Ja, aber das muss doch ein Gefühl sein, wo man durchströmt wird von einer elektrischen Kraft und dann sieht man Visionen und fängt an, in Zungen zu brabbeln. Das ist die teuflische Fälschung und der Weg des Teufels führt immer über Spüren und Fühlen. Genauso bei den Bhagwanis. Die kriegen auch, wenn der Guru sie anrührt, ja, dann fallen die auch um und sehen den Himmel offen und die Engel und fühlen die schönsten paradiesischsten Dinge und es ist alles Trugwerk. Also das ist diese ganz wichtige Sache. Wir glauben an den unsichtbaren Gott und halten uns an sein Wort, so als wäre er real bei uns und er ist es ja auch. Und wir gehen nicht auf diese trügerische Schiene der Sinneswahrnehmung. Spüren, fühlen, Kräfte durchströmen. Das ist der falsche Weg, der Weg, auf dem der Teufel uns in die Irre führt. Ja? Also das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ich möchte noch einmal dazu auch etwas lesen, eben aus dem Römerbrief, wo auch dieser Glaubensweg noch einmal deutlich wird. Diese heilsgeschichtliche Unterscheidung. Römer 8 finden wir diese Stelle ab Vers 23 oder ab Vers 22 können wir schon lesen. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Genau das ist gefragt. Ja? Standhaftes Ausharren, Geduld, dass wir warten können, bis Gott uns vollendet und die Herrlichkeit aufschließt und uns in den Himmel einführt. Und der Mystiker kann nicht warten, er muss es selber vorwegnehmen. Und genau damit landet er bei dem Teufel. Ja, landet bei den Trugbildern der Verführung. Und das wollen wir uns in die Herzen schreiben. Wir sind Wartende, wir sind Hoffende. Wir haben die Erfüllung nicht in der Hand, sondern Gott wird es zu seiner Zeit für alle Glaubenden hinausführen. Und dann erst schauen wir. Und dann ist es von Gott. Und dann ist es gesund. Und dann ist es herrlich. Und alles, was wir uns selber vorher nehmen wollen, ist krankhaft und gefährlich. Und da möchte ich doch auch noch einmal drauf eingehen, auf diesen trügerischen Weg des Schauens. Wie gesagt, es ist im Grund ein Abkürzungsweg, wo man Dinge, die uns für später verheißen sind, vorwegnehmen will. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Weg, der eben in Anmaßung im Grund weit über das hinausgeht, was die Bibel uns sagt. Und das ist ja auch zum Beispiel bei der schwärmerischen Heiligungsbewegung der Fall, auch bei der Pfingstbewegung, in anderen Dingen. Ja? Die Bibel verheißt uns, wir sind völlig geheiligt in Christus. Ja, in unserer Stellung in Christus sind wir vor Gott heilig und gerecht. Da fehlt kein bisschen was. Wir sind vollkommen gemacht in Christus vor Gott. Aber das ist unsere Stellung. Unser Zustand, unser Wandel wird auf Erden nie vollkommen sein. Und die Schwärmer, auch die schwärmerische Heiligungsbewegung, sagen von Wesley an, und damit sind sie traditionell von der Mystik her beeinflusst, wir können schon hier auf Erden vollkommen sein in uns selbst. Reines Herz, keine sündlichen Regungen mehr. Jonathan Paul, Gründer der Pfingstbewegung, hat diese Irrlehre vom reinen Herzen gehabt. John Wesley hat sie gehabt. Die Leute, die in Amerika die Pfingstbewegung begonnen haben, hatten auch so eine mystische Stufenlehre. Erst kommt die Wiedergeburt, die Bekehrung, dann kommt die völlige Durchheiligung und dann kommt die Geistertaufe. Und dann kam noch eine Feuertaufe und noch was hinterher, immer noch weitere Stufen. Ja, man musste sich ja schließlich noch als Elitemensch auszeichnen vor den anderen, indem man noch eine höhere Stufe erklommen hat. Und das ist alles nicht biblisch. Ja? Die Bibel sagt, in Christus hat das kleinste und winzigste Baby, Kind Gottes, alles bereits geschenkt. Ja? Römer 8. Ja? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Epheser 1. Gesegnet in Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Wir erleben das nicht und können das auch nicht gleich alles ausleben, was wir als Kleinkinder in Christus von Geburt an geschenkt bekommen haben. Wir müssen dieses Erbe allmählich anwenden, aber es ist alles schon da. Ja? Wir brauchen keine höheren Stufen erklimmen, wir müssen nur ganz allmählich mehr und mehr wachsen in dieser Vertrauensbeziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Und da kommt die Mystik und sagt, nein, nein, du brauchst mehr, du kannst jetzt schon mehr erreichen. Die Bibel sagt ganz klar, wir werden unser Fleisch behalten bis zum Schluss. Wir werden immer in der Demut sein. Wir können nie sagen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich perfekt. Aber das will der fleischliche, religiöse Mensch, der die Gnade verschmäht, der will selber vollkommen sein. Und das ist genau diese mystische Schiene. Und genauso, dass man eben die Wunderkräfte Gottes wie die Apostel haben will, dass man einfach ein höheres Christsein haben will als das, was eigentlich die Bibel uns gibt. Und das ist die Fußspur des Teufels. Ja? Er verkleidet sich als Engel des Lichts. Und seine Grundschiene der Verführung war im Grund mystisch, war im Grund genau in dieser Art von höherer Frömmigkeit. Denn was hat denn die Schlange verheißen, wenn wir in 1. Mose 3 einmal schauen, ab Vers 4, da heißt es, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Also die Schlange hat von vornherein eigentlich eine mystische, eine Verführung der Gnosis, der überlegenen Erkenntnis vor dem Menschen ausgebreitet. Sie hat gesagt, du kannst mehr werden als das, was Gott dir gönnt. Du kannst selber wie Gott sein. Du musst nur von dieser Frucht der Gnosis, der Erkenntnis essen. Und schaut, das ist genau auch heute noch diese Verführung des Teufels. Etwas Höheres und Besseres sein wollen, mehr näher zu Gott kommen oder sogar Gott gleich sein, als Ergebnis eigener religiöser Bemühungen. Und das ist der Irrweg der Mystik, auch der Charismatik ein Stück weit und der falschen Heiligungsbewegung. Und dazu braucht man aber die Hilfe falscher Geister. Ne? Alleine kann der Mensch das ja auch nicht erreichen. Aber der Teufel ist natürlich bereit, alle möglichen dämonischen Geisteswirkungen denen zu geben, die auf diesem Schlangenweg Gott gleich sein wollen. Und das haben die Mystiker in der Tat erlebt. Ich habe gestern ja schon so ein bisschen berichtet, dass diese Leute, die den Weg des Schauens gehen, fleißig gefüttert werden mit Visionen und spürbaren Dingen. Ja, die Mystiker, ich habe das ja also viel studiert, auch die katholischen Mystiker, da erzählen sie alle irgendwo mehr oder weniger intensiv davon, dass sie Visionen von Göttern, von Engeln hatten, von Gottheiten oder eben auch von christlichen Mystikern wird es dann schon so gedeutet, wir haben eine Vision von Maria, ganz oft haben sie Marienvisionen gehabt, aber eben auch von Christus, von Gott. Und dann aber auch Engelerscheinungen, das Erleben zum Beispiel, dass man abhebt von der Erde und schwebt, ja, von Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz, zwei Obermystikern aus Spanien, wird berichtet, dass sie mal stundenlang in so einem entrückten Gespräch waren und sie waren beide in Ekstase und haben beide so einen halben Meter über dem Boden geschwebt. Ja, so haben sie also praktisch die Nonnen da im Kloster gesehen und dann irgendwann war die Ekstase wieder zu Ende. Ja. Aber das sind die falschen Zeichen und Wunder des Satans, ja, die ja verheißen sind gerade für die Endzeit, für die falschen Propheten. Also man kann etwas spüren, erleben und schauen, wenn man diesen Weg geht, aber man geht an dem wahren Gott und der wahren Erlösung vorbei. Es geht um Selbsterlösung. Es geht darum, dass man wirklich sich selber immer mehr veredelt. Und da wollte ich auch nochmal erwähnen, ich habe das gestern schon kurz angeführt in Kolosser, im Kolosserbrief, diese Warnung vor der Askese, vor der Selbstertötung des Leibes und des Sinneslebens. Da heißt es ja in Kolosser 2 am Ende, Vers 20 folgende, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Also der Mystiker, der schaut und spürt, er vertraut letztlich auf die eigene Kraft. Er sagt, ich will mit meinem Fleisch, mit meinen sündigen Begierden selber fertig werden. Und das geht nur, indem man sie abtötet. Und abtöten bedeutet eben für die Mystiker, dass sie sich zum Beispiel Speise verweigert haben. Manche der griechischen Mönche, die in der Wüste waren, die haben zum Beispiel nur verschimmeltes Brot gegessen, damit sie kein Gefallen haben am Essen. Ja? Die haben faules Wasser getrunken. Die haben also alles getan, um praktisch sich den Sinnengenuss konsequent zu verweigern. Ich habe das gelesen, das ist fast nicht glaubbar, was die alles für Dinge getrieben haben, nur um angeblich Gott näher zu kommen. Ja, es gab ja Leute, die haben praktisch die Gesellschaft von Menschen so sehr verachtet, dass sie sich in der Wüste da auf eine Säule gestellt haben, die sogenannten Säulenheiligen, und die blieben da oben auf der Säule und haben sich immer nur das Essen ab und zu mal so in großen Abständen raufbringen lassen mit dem Seil. Und ansonsten haben sie nie jemanden angesehen, nie mit jemandem sprechen wollen, einfach nur um alles Äußerliche abzutöten, um diese mystische Erleuchtung zu erlangen, dass sie praktisch die äußere Welt völlig vergessen und nur noch an diesen mystischen Gott denken. Ja? Also das ist dieser Weg der Askese, dass man sich selber vernichtigt und kaputt macht. Und das ist ein absoluter Unterschied zu dem, was der Apostel Paulus sagt. Das ist die Disziplin eines Sportlers, die wir Christen üben dürfen. Ja? Wir müssen auch nicht alles essen, was uns Spaß macht und uns da ständig unsere Begierden befriedigen. Das ist schon richtig, aber was Apostel Paulus sagt, er sagt, dass ich mein Leib bändige und züchtige, damit ich dem Herrn effektiv dienen kann. Ja? Das heißt, er hat nicht Selbstaskese und Selbstabtötung um seiner selbst willen gemacht, sondern er hat einfach gesagt, ich übe Disziplin wie ein Sportler, der trainiert und der guckt, dass er fit bleibt für den Dienst. Ja, das war eine ganz andere Schiene. Das andere war ein religiöses Ziel, ich will meine eigene Sündhaftigkeit überwinden, um Gott gleich zu sein. Und das kann der Mensch nicht. Das ist im Grund Hochmut. Ja, es geht alles nur durch Glauben aus Gnade, damit Gott alle Ehre hat. Und wenn, bei den Mystikern hat der Mensch, der fromme Mensch, die Ehre. Er ist derjenige, der sich selbst bezwungen hat und sich aufgeschwungen hat auf den Götterberg, wo er schaut und mit Gott eins ist. Und das ist eine heidnische Frömmigkeit. Das ist letztlich aus dem Teufel. Aber letztlich auch diese ganze falsche Heiligungslehren, die Streben nach Perfektionismus, hat in dieser römischen Mystik seine Wurzel. Ja? Ich will alles ausrotten, was vom Fleisch ist. Ich will praktisch genauso gesinnt sein wie Christus, 100%. Ja? Und das ist bei uns immer wachstümlich und nie 100%. Die 100%, die macht der Herr Jesus, wenn wir verherrlicht sind. Ja? Dann ist wirklich keinerlei Sünde, keinerlei Begierde, nichts mehr da, was unsere Gemeinschaft hindern kann. Dann können wir auch schauen, aber vorher nicht. Ja? Das wollen wir uns sagen lassen und vor Augen führen und vorsichtig sein vor jeder Art von Superfrömmigkeit. Ja? Auch zum Beispiel so Leute wie Ivo Sasek, Erlo Stegen, ja? Verschiedene Leute, die auch jetzt gar nicht direkt Pfingster sind, die haben genau dieselbe Schiene. Du willst doch perfekt sein. Ich zeige dir den Weg, wie du perfekt werden kannst. Ja? Aber nur, wenn du mir genau nachfolgst. Ja? Und dahinter steckt die Schlange. Ja, hinter der Mystik stecken auch eben Geister. Da wollte ich auch nochmal erinnern an das Wort in 1. Timotheus 4,1, das wir gestern schon kurz erwähnt haben. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Wir müssen nicht meinen, dass die Mystik einfach nur psychische Selbsttäuschung wäre. Das wäre harmlos noch relativ. Ja? Aber es ist schon so, dass hinter der Mystik und ihren Lehren finstere, verführerische Geister stecken. Genauso wie hinter den Lehren der katholischen Kirche. Ihr Lieben, das sind nicht nur Menschenirrtümer, sondern da stecken Mächte dahinter. Endzeitliche Geistermächte. Und das ist auch bei der Mystik und bei der Charismatik der Fall. Da wirken die Dämonen. Und in dem Moment, wo man sich zu weit auf diesen Weg begibt, kommt man in einen Bereich geistlicher Verblendung und Trunkenheit hinein, wo man fast nicht mehr zurückkommt. Das muss man auch einmal deutlich sagen. Diese Mystiker haben Erlebnisse gehabt. Und zwar zum Teil erschütternde, tiefe Erlebnisse. Ich habe ja gestern mal so einen Bericht erwähnt, zitiert, wie jemand so ein Auflösungserlebnis schildert, ja, wo er meint, er sei Gott und sei der Stuhl und der Baum und alles. Ja. Das ist erschütternd, ja. Das ist im Grunde ein seelischer Zusammenbruch erster Güte. Das wird er nie wieder vergessen. Und er empfindet es als beseligend, aber in Wirklichkeit hat er ein Stück seinen Verstand verloren und seinen Glauben, den hatte er sicher nie, auch und hat es eingetauscht gegen ein teuflisches Trugwerk. Also man kann Kraftwirkungen erfahren, man kann Wunder erleben, Heilungswunder, alles kein Problem beim Teufel. Ja? Man kann Visionen sehen, wunderbar. 2. Korinther 11, der Satan verkleidet sich als Engel des Lichts. Wisst ihr, der Teufel ist nicht so, der Herr Jesus lässt sich nicht schauen von denen, die an ihn glauben, aber der Teufel lässt sich in verschiedenster Gestalt schauen von denen, die ihm glauben und die ihm folgen. Ja? Die werden versorgt mit allen möglichen religiösen Erlebnissen. Da ist jede Menge Bedarf und jede Menge auch Erfüllung. Und deswegen sind die Leute auch darauf aus, die da schauen und spüren wollen, die kommen dann in diese Abwege und dort schauen und spüren sie nach Herzenslust. Aber es ist ein furchtbares Trugwerk, in das sie da hineinkommen. Wir haben ja eine Schilderung von einem heidnischen Mystiker, Tod eines Guru, kann ich nur jedem empfehlen, von einem hinduistischen Guru, der war ja auch schon als Gott gleich verehrt worden, weil er angeblich den Zustand der Vollendung, der Erleuchtung erlangt hatte. Und er hat dann geschildert, wie ihm in seinen Visionen plötzlich immer mal wieder eine tödliche Schlange begegnet hat, die eindeutig versucht hat, ihn umzubringen. Und er hat gemerkt, die Geister, die ich da schaue, die bedrohen mich, die bringen mich um, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Und das war interessant. Dann hat er den Namen des Herrn Jesus angerufen. Seine eigene fanatisch-hinduistische Mutter hat ihm mal gesagt, wenn du mal wirklich in Probleme hast, dann ruf mal den Namen Jesus an, der wird dir helfen. Ja? Und dann hat er das gemacht und plötzlich war die Schlange weg und dann fing er an, den Glauben zu suchen und hat sehr schön zeugnishaft abgezeigt, es sind verwirrende, berauschende Erlebnisse, aber letztlich machen sie den Menschen unglücklich, sie zerrütten ihn, sie führen ihn immer tiefer weg von Gott und auch tiefer aus einem gesunden, normalen Leben. Ja, deswegen Buddha, als er erleuchtet war, hat er praktisch seine junge Frau und sein frisch geborenes Kind verlassen, um in den Wäldern praktisch nach höherer Erleuchtung zu suchen. Ja, also das ist auch der Weg, der oft in der Mystik betrieben wird, übrigens auch entgegen dem Wort Gottes, dass dann Mystiker gesagt haben, ja, wir lösen unsere Ehe auf, wir kommen nicht mehr zusammen als Mann und Frau, das ist für die niedrigen Fleischesmenschen, ich bin ja jetzt erleuchtet, ich will das nicht mehr haben. Ja? Teuflische Dinge. Zum Schluss ist überall immer wieder auch Ehebruch und Hurerei dabei rausgekommen, bei den erleuchtetsten Mystikern. Ja? Dann hat das Fleisch plötzlich doch wieder hineingefunkt, ja? Dass man angeblich so vollkommen überwunden hatte. Ja? Das sind also alles Dinge, da muss man ganz arg aufpassen. Es stecken betrügerische Geister dahinter und letztlich führt dieser Weg zu einer furchtbaren Verwirrung und Selbstzerstörung. Die Mystik im Christentum ist praktisch überall römisch-katholisch gewesen. Auch dort, wo Evangelische sie praktiziert haben, hat sie sie letztlich ein Stück zu Katholischen gemacht. Ja? Wir wollen auch das bedenken, dass die Bibel von der Hure Babylon, und das ist die katholische Kirche in ihrem Endstadium, sagt sie, ich lese es mal, Offenbarung 17, Vers 5, und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Mysterion, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Also, es ist natürlich jetzt da gar nicht der Platz dafür, aber es gibt gute Hinweise in meiner Broschüre über Ökumene, habe ich jetzt etwas ausgeführt, dass die katholische Kirche eben letztlich eine heidnische Mysterienreligion ist, die einen falschen Christus verehrt, einen falschen Gott. Und diese Mysterienreligion hatte immer schon Mystik als etwas ganz Entscheidendes in ihrem Leben drin. Die Mystiker, die Obermystiker in der katholischen Kirche waren die Mönche, die ganzen Orden. Und es war ja immer die Elite und das Rückgrat der katholischen Kirche. Aber auch die Priesterschaft lebt letztlich aus einer bestimmten Form von Mystik. Also Mystik und Katholizismus gehören ganz stark zusammen. Und deshalb die Menschen, die sich für diese Mystik öffnen als Charismatiker, als Evangelikale, sie werden letztlich nach Rom und in die Hure Babylon zurückgeführt bzw. tiefer hineingeführt. Ja? Also wer sich diesen Geistern, diesem Schauen und Spüren und Fühlen, diesen verführerischen Visionen und Erlebnissen ergibt, der begibt sich in eine geistige Wesensverwandtschaft mit der katholischen Kirche und irgendwann wird er dorthin auch zurückkehren. Das ist übrigens einer der Gründe, warum die Mystik heute unter den Evangelikalen so propagiert wird, weil man letztlich die Evangelikalen zurückverführen will in den Schoß der Hure Babylon. Dort, wo sie einmal ausgegangen waren, auch nur halb zum Teil, dort sollen sie zurückgeführt werden. Und das ist ganz klar, da wird auch die Mystik eben ihre Rolle spielen, weil sie letztlich der biblischen Lehre und dem Wort Gottes feindlich ist. Ein Mystiker hört auf, die Bibel als verbindliche Richtschnur seines Glaubens zu betrachten. Ja? Er vertraut auf die inneren Eingebungen und die Geisteroffenbarung. Und das ist genau der Punkt, solange die Gläubigen an der biblischen Lehre am Wort Gottes festhalten, können sie auch nicht mit Rom zusammengehen. Das geht gar nicht. Weil die unbiblischen Lehren Roms sind so offensichtlich, die verbieten das. Aber in dem Moment, wo man wirklich sich dann so dazu verleiten lässt, da letztlich vom Wort wegzugehen, dann ist man auch in Rom angekommen. Ich sehe gerade, dass ich schon ein bisschen überzogen habe. Ich bin nicht gewöhnt, so kurz zu predigen. Tut mir leid. Ich will also zum Schluss kommen. Und zum Schluss ein Wort noch mit uns lesen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. 1. Timotheus 6, Ab Vers 11, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, halte dich ferne von der Mystik, von allen diesen Irrlehren. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Den Glaubensweg zu gehen, das bedeutet auch Kampf. Es bedeutet manchmal Kampf, wenn wir durch Krisen gehen, wenn Gott uns scheinbar enttäuscht hat, uns widersteht, wir durch Enttäuschungen und Schwierigkeiten gehen, trotzdem festzuhalten am Glauben, festzuhalten am Wort, an den Verheißungen Gottes. Aber genau das ist richtig und genau das ist wichtig und genau das wird dazu führen, dass wir im Nachhinein sagen dürfen, der Herr ist treu gewesen. In wie vielen Krisen haben wir nicht schon diese Treue des Herrn erlebt und ihn im Nachhinein loben und preisen dürfen. Und dazu möchte ich ermutigen, dass wir ganz bewusst diesen Weg des Glaubens gehen, dass wir verstehen, warum unser Gott und Vater diesen Weg uns verordnet hat, dass wir aufs Wort vertrauen und auf den unsichtbaren Gott uns stützen, als sähen wir ihn. Möge der Herr uns darin ermutigen und stärken. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir aus deinem Wort uns wieder neu bewusst machen durften, warum wir auf diesen Weg des Glaubens gestellt sind und nicht auf den Weg des Schauens. Ja, auch unser Fleisch würde manchmal lieber schauen, würde manchmal es lieber einfacher haben, aber wir dürfen wissen, du hast diesen Kampf des Glaubens uns verordnet, weil es dich ehrt, weil unser Glaube für dich kostbar ist. Deshalb muss er auch geläutert und geprüft werden. Und Vater, lass uns in diesen Prüfungen standhalten, lass uns geduldig ausharren. Schenke, dass wir dir vertrauen und die Hoffnung festhalten, dass wir uns auch nicht verführen lassen von dem Satan, über diese Stufe des Glaubens hinwegzuspringen, zu irgendwelchen höheren Formen der Frömmigkeit, der Gottesbeziehung, die der Feind uns verspricht und anbietet, sondern lass uns schlicht und einfältig diesen Weg des Glaubens gehen, bis du ihn einmal vollenden wirst in der Herrlichkeit, wenn wir den Herrn Jesus sehen dürfen, wenn wir dich sehen dürfen, wenn wir alles wirklich auch im Schauen betrachten dürfen, woran wir jetzt hier geglaubt haben. Danke, dass du uns diese Hoffnung gibst. Stärke du jeden Einzelnen auf diesem Weg des Glaubens und ermutige du uns, dir treu nachzufolgen. Dir sei Ehre und Dank und Anbetung. Amen.